Nach der Ordnung unserer Kirche wird heute über Apostelgeschichte 9 überall gepredigt. Und da haben wir auch zur Grundlage unseres Gottesdienstes Apostelgeschichte 9, die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, gegen die Jesusleute. Und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges. Das ist auch eine schöne Beschreibung der Nachfolge Jesu, der neue Weg, Anhänger des neuen Wegs, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen, das ist der Jesus-Name, Christus, der Jesus, Gottes ausgesandte Herr, der Heiland und Retter, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Sogleich fiel es ihm von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Das ist ja bis heute das Problem bei ganz vielen Christen. Sie nennen sich Christen, aber sie wissen gar nicht, wer Jesus ist. Ja, Gott, ja, natürlich gibt's Gott. Aber warum denn Jesus? Warum? Den brauche ich doch nicht. In unseren Tagen ist ja die Meinung verbreitet, dass Gott ein Muster der Gutmütigkeit sei und wahnsinnig lieb, dass alles, was geschieht, unter seinem Wohlgefallen liegt. Und wenn man nur ein bisschen klimabewusst lebt und umweltfreundlich ist, und man sein Leben vor sich selber verantworten kann, dass dann alles vor Gott in Ordnung sei. Wozu brauche ich denn Jesus? Weil man vergessen hat, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein Richter unseres Lebens, unserer Gedanken und Sinne. Und dass Jesus gesagt hat, wir sollten uns nicht vor den Gefahren der Welt fürchten, sondern vor dem fürchten, der Leib und Seele in der Hölle verdammen kann, dass es ein Gericht Gottes gibt. Wenn das nicht so ist, dann ist das die unnützigste Frage, wer ist denn Jesus? Wozu brauche ich denn Jesus? Aber es gibt kein anderes Heil als in Jesus. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, das hat Jesus gesagt, als durch ihn. Man kann Gott nur durch Jesus finden. Und nicht auf allen religiösen Wegen, nein, nur durch ihn. Und dass einmal sich alle Knie vor ihm beugen, und dass vor dem Namen Jesus einmal alle Menschen stehen werden, dem Richter unseres Lebens. Darum ist es die wichtigste Frage, die Saulus da gestellt hat. Wer bist du denn? Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist. Ein Heidelberger Professor hat mal behauptet, es seien 70% der Theologen, die kein persönliches Verhältnis zu Jesus hätten. Ich kann die Zahl nicht schätzen, vielleicht ist sie noch viel größer. Aber für uns heute Morgen ist wichtig, dass wir wissen, wer Jesus ist. Und Saulus hat es ja selber so erlebt. Er war ja in der Bibel im Alten Testament bewandert. Er kannte all die Messias-Verheißungen. Er kannte die Psalmen rückwärts auswendig. Aber Jesus nicht erkannt. Und was ist das denn, dass wir mit unseren Sinnen blind sind für die Realitäten Gottes? Ganz einfaches Beispiel. Wir sehen die Schöpfung draußen, herrliche Sommerwelt, aber wir sehen den Schöpfer nicht. Dabei steht hinter diesen ganzen Wundern der Schöpfung draußen der Herr, der das alles geschaffen hat. Und es erhält bis heute trotz allem Bösen, was Menschen mit der Schöpfung machen. Wir sehen den Schöpfer nicht, aber noch viel schwieriger, dass unsere Augen blind sind für die Realitäten von Jesus. Wir können all die herrlichen Geschichten lesen von Jesus. Hat ja Saulus auch gehört, aber er war blind. Und es ist so toll, dass er das im 2. Korintherbrief, wir haben es auch Schriftlesung doch gehört, so klar gesagt hat, dass wir blind sind für das helle Licht des Evangeliums. Nicht das Evangelium ist dunkel, das ist ein Irrtum des Evangeliums, ganz klar. Wenn dir mal das Licht aufgegangen ist, und was ist denn das Licht? Die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Deine Vernunft muss erleuchtet werden, du kannst das nicht erkennen. Deine ganze Gedankenwelt ist blind für die Realität Gottes. Und woher kommt denn das? Auch das hat Paulus immer in seinen Briefen später so klar erklärt und verdeutlicht, warum das ist. Dass unser Ich, unsere Person sich panzert gegen dieses Reden Gottes. Eigentlich ist sonnenklar. Und dann drücken wir es immer herum in den großen Diskussionen mit unserem Verstand. Dabei kann unser natürlicher Verstand, der kann nur die Dinge dieser Welt erkennen, aber die göttlichen Dinge kann er nicht erkennen. Und deshalb hat Paulus immer gesagt, es muss einen anderen Weg geben, wo man erleuchtet wird. Und das geht übers Gewissen. Über dein Gewissen läuft das Ganze, dass das Wort Gottes dich trifft. Und es gibt keinen unter uns, der das nicht in seinem Gewissen schon oft gehört hat. Wir beweisen uns an aller Menschen Gewissen vor Gott, sagt Paulus. Die Botschaft des Evangeliums deckt auf, dass ich vor Gott einen Riesenberg von Schuld habe. Und ich kann mich dauernd brüsten, ich bin doch gut. Ich lebe doch so bewusst und verantwortlich und ich mache doch mein Leben so ordentlich, bin treuer Vater und mache doch so viele gute Werke. Aber das deckt doch die Schuld meines Lebens nicht zu, die ich vor Gott habe. Ich werde vor Gott nicht gerecht. Paulus hat einen ganz frechen, kühnen Satz gesagt, den muss ich merken. Durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht. Das meinen wir immer wieder. Ich mache doch so viel Gutes. Aber ich werde nicht gerecht dort, wo mein Leben vor Gott im Soll ist, in den Versäumnissen, in der Schuld. Darum war für ihn das so ein Durchbruch in doppelter Weise. Einmal hat er das Augenlicht verloren, aber das war ja nur ein Reden Gottes mit ihm. Und das Verstehen zum ersten Mal, ich bin in meinem Ich blind für Gottes Wort. Und wenn man das einmal weiß, dann versteht man das alles, wie das Gott macht bei uns. Ich war vor ein paar Tagen zu Bibeltagen in Karlsruhe. Und da hat mir nachher ein Mann ein kleines Heftchen in die Hand gedrückt und gesagt, ich habe mir mal niedergeschrieben. Ich war Versicherungsvertreter bis zum 46. Lebensjahr, wie das bei uns so ist. Da waren die vielen Frauen, denen man begegnet ist. Und dann ist meine Ehe auch geschieden. Aber ich hatte auf einmal keinen Frieden mehr. Ich wusste nicht mehr, wozu ich lebe. Ich habe gespielt mit Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Ich habe gesucht. Er schreibt das noch, wie ihn einer von der Kirche angesprochen hat. Warum? Da hat er gesagt, warum hast du mich nie gefragt, wie es mir geht? Hast du nicht gemerkt, was mir fehlt? War dann wunderbar, wie er beim Evangelisten Vogel, bei einer Evangelisation in Pforzheim, zuerst mal den Durchbruch kam, dann, du musst dein Leben vor Gott ordnen. Da sind so viele Dinge, die zwischen dir und Gott stehen und du kannst darum nicht sehen, darum bist du blind. Du meinst das immer, aber du lebst in einem Meer von Täuschung und das Schlimmste ist, dass wir auch als fromme Christen nicht merken, das größte Problem dieser Welt ist, dass ich von Gott durch Sünde getrennt bin, meines Lebens. Ich habe falsch gehandelt und ich kann das nicht in Ordnung bringen und darum ist das so wunderbar, dass dieser Saulus angesprochen wird und dass er das erkennt und dass ihm das so begegnet, dass ihm der Herr begegnet hier. Darum ist dieser Widerspruch da bei uns immer wieder. Was will ich denn von dem Wort Gottes? Wir protestieren. Und der Saulus, er schnaubte noch mit Drohungen und Morden. Stellen Sie mal vor, wie der schlimmste islamistische Terrorist hat er gewütet, Christen umbringen wollen. Er hat Freude gehabt, Spaß, wie der Stephanus verblutet ist, der Zeuge Jesu, dieser treue Diakon. Dass das in unserem Leben so gehen kann mit einem Fanatismus ohne Grenzen. Ich will von Jesus nichts wissen. Alles will ich wissen. Religion, gute Werke, alles. Aber nicht Jesus, der am Kreuz meine Schuld aufdeckt. Das größte Problem, das Manko, das ich habe, ich kann doch gar nicht vor Gott treten. Mein Leben ist nicht in Ordnung. Und ich darf Sie immer wieder bitten, lassen Sie sich nicht blenden. Diese Verblendung bei den Mitmenschen, mit denen Sie so lieb reden, geschieht vom Satan, das sagt Paulus wortwörtlich. Der Satan verblendet den Menschen den klaren Blick. Eigentlich hätten sie einen Blick für das Evangelium. Das Evangelium ist auch so ein klar, dass Jesus Opfer ist für die Sünden und Vergebung geschieht und Gerechtigkeit stellvertretend für mich erwirkt. Aber Satan will mir den Blick vernebeln. Und das macht er so, dass ich es gar nicht mehr erkennen kann und verstehen kann. Und darum, wissen Sie, viele Gespräche, die Sie auch mit Berufskollegen und Nachbarn führen, sind nutzlose Gespräche über die Pfarrer und über die Kirche und das Versagen und über was alles falsch läuft und über die Kirchensteuer. Und es gibt so viele Themen, religiöse Themen, das verstehe ich alles nicht. Sagen Sie den Leuten immer, ich möchte mit dir über ein Thema reden, über Jesus. Und ich war genauso blind, bis mir das Licht aufgegangen ist. Und das Licht ist, bis mir der Heilige Geist aufgedeckt hat. Das hat ja Jesus so schön in Johannes 14 und 16 gesagt, was ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes? Dass er mir meine Sünde aufdeckt. Schlimm, wenn Sie das nicht mehr wissen. Das erste Wirkung des Heiligen Geistes im Pfingstfest. Damals Petrus sagt, die Leute sagen zu mir, was sollen wir denn tun? Das Leben war falsch gelebt. Beim Pfingstfest war das die Erkenntnis. Und dann geschieht das Licht der Erleuchtung, das Zweite, was der Geist Gottes macht. Er macht uns Jesus groß, er wird mich verherrlichen. Johannes 16, er wird mich groß machen. Und dann kannst du Jesus, den Heiland, entdecken. Er wird mit meiner Schuld fertig, er spricht mich total frei. Das hat den Saulus natürlich geärgert. Ach, ich denke an so viele Leute, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, bis in die eigene Verwandtschaft hinein. Die gesagt haben, das ist ja billig, aber das mache ich viel mehr. Ich möchte ein guter Mensch sein. Dann sei doch mal ein guter Mensch. Aber lass dich im Angesicht des Heiligen Geistes prüfen. sein Wahn, wie wir dahin leben und nicht merken, wie wir ein Ekel und ein Stinkstiefel sind für die anderen. Und was alles falsch läuft in unserem Leben. Wenn der Heilige Geist uns erleuchtet, macht er die zwei Dinge uns groß. Ich bin ein verlorener Mensch vor dem Gericht Gottes und das andere Jesus, der alle meine Schuld bezahlt, bis zum letzten Cent bezahlt er's weg und das gratis und umsonst. Das empört einen Saulus, da macht er ja, sagt er, da wird ja die Moral des Volkes kaputt gemacht. Dann braucht man ja, Sie kennen das ja alles wie die Sprüche, und dann muss man ja gar nicht mehr. Ja, willst du sündigen? Die Sünde macht ja niemand Spaß. Deinem Leben gibt's keine Freude. Die Sünde ist die große Last unseres Lebens. Und wir sind ja immer leiden unter den tiefen Wunden unseres Lebens. Wir leiden unter dem Schmutz unseres Gemütes, unserer alten fleischlichen Art. Und darum sind die vielen Religiösen wie Saulus Feinde des Kreuzes Christi. So hat es Paulus später gesagt. Die wollen das Kreuz Christi nicht hören. Und er sagt dann, für die Welt ist das ein Blödsinn, eine Torheit, ein Unsinn, dass man das gratis erhalten kann und trotzdem ist der einzige Weg zur Seligkeit. Und wenn du den Frieden Gottes suchst, er wird dir geschenkt. Und das ist wunderbar, dass Gott auch einen Saulus sucht. Da werden alle Wertkategorien und Moralvorstellungen unserer Welt über den Haufen geworfen. Und dass so ein schrecklicher Mensch wie der Saulus, er hat ja den schönen Namen nach dem ersten König Israels, nach dem Saul, dass der von der Liebe Gottes gesucht ist. Weißt du, jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist von Jesus gesucht. Darum sprich doch mit den Leuten über Jesus. Was dir Jesus bedeutet. Reg dich nicht auf, wenn der andere spottet und lacht. Das Samenkorn geht auf, weil es die Kraft des Heiligen Geistes hat in deinem Zeugnis. Und weil es wirkt gegen diese Festung des Ichs. Ich will das nicht haben, meiner Selbstgerechtigkeit. Ich bin schon gut, ich kann mich selber erlösen. Das ist die verbreitete Religion unserer Tage geblieben, auch nach 2000 Jahren, nach Saulus noch. Und das herrscht ganz tief in der Christenheit, Selbsterlösung. Und das zerbricht nur Jesus. Torheit vor der Welt und auch das helle Licht des Evangeliums. Das ist so herrlich, auch wenn wir an die Liedverse denken. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Wir brauchen das nicht ein Vernunftproblem. Ja, unsere Vernunft kann Gott nicht erfassen, aber das Problem unseres Gewissens, das wir betäuben, unser Gewissen ist sehr wach. Und kein Mensch wird sagen, ich bin gerecht, weil er es irgendwo in seinem Gewissen noch spürt. Und darum ist unter allen Menschen der Hunger nach Jesus so groß. Es hat mich immer wieder begeistert, in der Christenheit weltweit, in den verschlossenen Ländern, ob Nordkorea oder Kasachstan, Kirgisistan, wo das war, Mauretanien oder wo das ist, wenn diese Christen, die Muslime waren, Buddhisten, Sozialisten in Kuba, warum bist du Christ geworden? Hab ich immer gesagt, haben dir die Christen imponiert? Nee, die Christen haben wir verachtet. Waren die Gottesdienste? Nee, die hatten es nicht angesprochen. Die Lieder? Nee, Musik haben wir nicht ertragen. Was war es dann, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten? Und das ist das Allerwichtigste für dein Zeugnis. In der Welt gar nicht viel reden, sagt du, weißt du, in meinem Leben gibt es ein großes Wunder, dass wirklich Gott seinen Sohn gesandt hat, um mir den Himmel aufzuschließen. Und seit diesem Tag ist ein Friede in meinem Leben angebrochen. Das kann man gar nicht sagen, was das ist, was er mir schenkt, was er mir bedeutet. Es ist also interessant, wie das Leute oft erst erfahren haben, Christen, ja Theologen sogar. In Memmingen um 1800 war der Kaplan Martin Bosch und er geht in das Sterbebett einer Frau und sagt, Sie können ja gut sterben. Wir haben ja keinen Gottesdienst ausgelassen und wie Sie überall da waren beim Kirchenputzen, was Sie alles gemacht haben, sagt sie, Herr Kaplan, das rettet mich doch vor dem heiligen Gott nicht. Und der Martin Bosch sagt, ja, was denn dann? Und dann sagt ihm diese sterbende Frau, Jesus der heilenden Kreuz, der ist um meine Schuld gestorben. Dieser Martin Boos ist zum lebendigen Glauben gekommen. Sein seelsorgerlicher Betreuer, der Kaufmann Kiesling in Nürnberg, hat gesagt, brauchst nicht evangelisch werden, das ist genauso schwarz wie die katholische Kirche. Aber sei ein Jesuszeuge. Du musst dein Leben lang von Jesus Zeugnis geben. Der Martin Boos ist dafür sogar noch ins Gefängnis gewandert. 50 katholische Kapläne haben damals begriffen, es ist nicht das Entscheidende, ob ich einer Kirche angehöre, sondern ob ich Jesus habe, meinen Heiland, der in meinem Leben wirkt. Johannes Gossner gehört dazu, Ignaz Lindl, Hinhöfer in Baden, der Große, waren alles katholische Priester. Aber das Entscheidende verstand, was das Evangelium ist. Wer bist du denn, Jesus? Und so herrlich, wie sie gewirkt haben, wenn wir dieses Lied singen, Herr, bleib bei uns, dieses schöne englische Lied, das der Lüth gedichtet hat, das seit einigen Jahren auch bei uns im Gesangbuch steht, Herr, bleib bei mir. In England schon lang das Lieblingslied, auch bei der Hochzeit der Königin Elisabeth in Westminster. Dieser Lüth wurde von einem Kollegen angerufen, der im Sterben war. Herr, komm, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich sterben kann. Und er sagt, das weiß ich auch nicht. Und dann haben sie miteinander in der Bibel gesucht. Ich kann vor Gott nur bestehen durch das Blut Jesu, das für mich geflossen ist. Und dass er mir sagt, und siehe, so heißt hier beim Saulus, er betet. Er ist mit Gott im Gespräch. Da ist etwas Neues aufgebrochen. Und der Ananias, ein toller Seelsorger, der weiß, um was es geht. Gott hat mich gesandt, dass du wieder sehend wirst, ja? Und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das ist das Wunderbarste, dass Jesus in deinem Leben Wohnung machen will. Er will dein Herr sein. Und sein Geist will dich treiben, nicht deine alte natürliche Art, du sollst ein neuer Mensch sein, das will er machen. Und das war für den Saulus dann so ein großes Erlebnis, der Geist der ersten Zeugen damals, dass er das überall verkündete. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Interessant, dass das immer so geschieht. Erzählen Sie das anderen, wie Sie es erleben, plötzlich fällt es Ihnen wie Schuppen von den Augen, weil da, wo ich erst merke, den Sumpf meiner Verlorenheit, oder wie es der Philipp Spitta dann sagte, die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Im Lichte Gottes. Der macht die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Jesus ist mein Heiland. Und das war für den Paulus dann das ganze Thema seines Wirkens. Ich will unter euch nichts mehr wissen als nur noch Jesus, den Gekreuzigten. Hast du immer nur das eine Thema? Ja, immer nur das eine. Das war Paulus wichtig. Und er sagt, ich will nichts mehr wirken als nur das, was Jesus durch mich wirkt. Eine heilige Konzentration und ein ganzer Triumph. Es kann mir nichts geschehen. Ich vermag alles. Wirklich, alles kannst du, ja. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wunderbar, ein neues Leben hat begonnen. Es hat angefangen wie bei uns allen mit großer Blindheit. Aber das Wunder des Heiligen Geistes ist geschehen. Ein Blinder wurde sehend. Und herrlich, wie uns Paulus die Augen öffnet. Amen.